willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist und bin total gespannt auf die heutige Folge, die wir, ich weiß gar nicht, wie oft in den letzten Wochen verschoben haben, weil einfach viel um die Ohren, viel zu tun, viele Themen und wie das immer so ist im Sales. Auf der anderen Seite, ich glaube, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute begutachten wollen, wenn es einerseits um das Thema Frauen im Sales, auf der anderen Seite aber auch Mitbürger mit Migrationshintergrund und so dieses Thema, ich glaube, du wirst es gleich auch nochmal definieren, Cognitive Bias im Sales, also wie voreingenommen sind wir eigentlich als ja, wir selbst, beziehungsweise vielleicht auch unsere Kunden. Und was bedeutet das eigentlich in der Konsequenz auch für uns, für jeden Einzelnen, der im Sales eben aktiv ist? Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch. Jackie, schön, dass du da bist und freue mich, dass wir heute mal aufnehmen.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung und freue mich, dass der Termin jetzt endlich stattfinden konnte. Ich habe mich schon sehr gefreut darauf.
Yes, ich habe den Podcast mit dir und Chris Stölzl bei Beyond Quota gehört und fand es eine sehr, sehr erfrischende, coole Aufnahme. Und darüber sind wir dann eigentlich ins Gespräch gekommen. Also die Folge kann ich auf jeden Fall auch euch allen ans Herz legen. Aber Jackie, für die zwei, drei Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder auch die Folge vielleicht noch nicht gehört haben, kannst du noch mal zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, klar, gerne. Ich bin die Jackie, ich bin 32, ich wohne in Wien, aber wie man wahrscheinlich auch hören kann gleich. Ich habe Mann, Kind und Hund. Ansonsten bin ich seit 9 Jahren in B2B-Sales, war davor bei einem Scale-Up und habe dort als erster Mitarbeiter im Vertrieb begonnen und habe dann internationale SDR-Teams aufgebaut und dann später auch ein SDR bzw. Sales Enablement Department. Und habe dann dort internationale Sales-Trainings gemacht. Jetzt bin ich seit einem Jahr wieder direkt zurück im Sales, weil mir der Kundenkontakt ehrlicherweise sehr gefehlt hat. Also so dieses richtige Hands-on und die Challenge auch. Und außerdem interessiere ich mich extrem für Kommunikationspsychologie, Verhaltenspsychologie, Sales-Psychologie und auch die Wahrnehmung dahinter.
Mega cool. Und nochmal Glückwunsch. Du hast, glaube ich, vor ein paar Wochen deine Masterarbeit eingereicht, die du noch einmal nebenbei abgefrühstückt hast, über genau das Thema, ne? Unbewusste Vorurteile im B2B-Sales.
Oh, dankeschön. Genau, das ist ein super spannendes Thema und auch ein mir persönlich sehr, sehr wichtig.
Ja, unbedingt. Und ist ja auch im Prinzip, glaube ich, die Grundlage des Themas, über das wir heute sprechen wollen. Auch für dich, bevor wir da reinstarten, die Frage, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und auch wie du damit für dich umgehst?
Ich glaube, da gibt es extrem viele. Ich glaube, Sales ist einer der Jobs, der oft sehr kritisiert wird. Dabei ist es gar nicht so. Also ich glaube, Sales ist ein sehr fordernder Job auf sehr, sehr vielen Ebenen. Das heißt, wir müssen natürlich immer konstant performen und manchmal haben wir einfach schlecht geschlafen oder Kind ist krank oder was auch immer, aber wir gehen trotzdem in die Demo mit einem Lächeln und mit positiver Energie und machen dann unsere, ich weiß nicht, 100 Co-Calls am Tag und gleichzeitig checken wir E-Mails während dem Urlaub vielleicht und schreiben während dem Abend nochmal ganz kurz dem Kunden zurück und warten da vielleicht noch einmal auf eine Unterschrift. Und was da, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr unangenehme Wahrheit ist, dass gerade Vertriebler es sehr schlecht schaffen, abzuschalten und auf Pause zu drücken. Also gerade in so Zeiten wie zum Beispiel Quartalsende oder Monatsende oder noch schlimmer Jahresende, ja, wo wir mit allen möglichen Mitteln noch einmal versuchen, alle Targets zu hitten, ist das, glaube ich, ein Aspekt, der extrem oft untergeht. Und ansonsten, wie ich damit umgehe, ja, ich habe es sehr, sehr lange nicht geschafft.
Also ich war, kenn ich.
Ja, wahrscheinlich so gut wie jeder Vertriebler, gell? Es ist einfach vielleicht auch ein bisschen Sales Personality, aber das klingt jetzt schon wieder sehr romantisierend. Ich habe versucht oder ich habe es mittlerweile auch geschafft, wirklich auch bewusst bis zu connecten, weil ich mal denke, ja, ich habe alles getan, was ich machen kann und irgendwann kommt dann einfach der Punkt, da kannst du nichts mehr machen. Ja, und wenn du dich selber verrückt machst, dann ja, bewirkt das dann einfach oft das Gegenteil sogar noch. Also Pausen sind extrem wichtig.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube, früher oder später, wenn man das nicht proaktiv macht, lernt man es irgendwie auf dem harten Weg, dass man das braucht. Ich habe lustigerweise mir heute Morgen einen Spa-Termin für heute Abend gebucht, weil ich einfach gedacht habe, ich brauche jetzt auch mal einfach 2 Stunden, 3 Stunden Disconnect nach der Arbeit und dieses bewusste Abschalten und diese
Ja.
bewusste Pause. Aber es ist genau wie du sagst. Sonst hängt man eben viel zu sehr und viel zu viel Zeit irgendwie noch im Feierabend dran und du kannst ja auch immer noch mehr machen, du kannst ja auch immer noch weiterarbeiten.
Ja, das stimmt. Es ist im Grunde, ist es nie genug.
Und auf der anderen Seite, ich finde, ich glaube, das, was du gerade sagst, sehr, sehr wichtig, sich immer die Frage zu stellen, hey, habe ich alles getan, was ich jetzt gerade kontrollieren kann in meinem Einflussbereich und so gut ich es kann? Perfekt, dann habe ich keinen Grund, mir jetzt irgendwie Gedanken zu machen. Und im Urlaub heißt das im Zweifel, habe ich meine Übergabe so gut gemacht, jeden abzuholen und wissen Leute in meinem Team Bescheid. Hey, dann können die das super übernehmen. Auf der anderen Seite, ich habe noch nie gehört, dass eine E-Mail so wichtig war, dass ich unbedingt nach der Arbeit erreichbar sein musste. So, wenn es brennt, ruft im Zweifel jemand immer an.
Ja, das stimmt.
Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mir haben so viele E-Mails den Abend versaut, weil ich sie noch gelesen habe. Und da kam eben dann eher das negative Feedback rein von, hey, wir haben uns für einen anderen Vendor entschieden oder whatever. Und denkst du so, ah, warum habe ich diese fucking, sorry, E-Mail jetzt gerade gelesen?
Das ist das Allerschlimmste, vor allem wenn es dann um 20 Uhr passiert und dann kannst du dann eh nichts mehr machen, ja?
Ja.
Das stimmt, ja, richtig.
Insofern cool. Du, um mal in unser Gesprächsthema einzusteigen, kannst du mich oder uns in dem Kontext einfach nochmal abholen, wenn wir über Cognitive Bias reden, über Vorurteile reden, über was du vielleicht auch geschrieben hast, dass wir so den Kontext setzen, über was wir heute eigentlich reden können?
Voll gerne. Also in meiner Arbeit ging es um unbewusste Vorurteile, speziell in digitalen Vertriebsgesprächen. Untersucht habe ich das Ganze in der Software-as-a-Service-Branche, weil es auch für mich ein persönlicher, eigentlich wichtiges Thema war, weil ich arbeite auch eben, wie gesagt, schon einige Zeit in dem Bereich. Da ist mir einfach im Laufe der letzten Jahre sind mir einfach immer wieder Sachen aufgefallen und es ist lustig, ja. Es ist, war eigentlich hauptsächlich durch persönliches Interesse, aber natürlich genauso auch für die Allgemeinheit, mehr oder weniger, ja, um auch meine Vertriebskollegen und Kolleginnen in dem Bereich zu unterstützen. So, das zum Hintergrund. Grundsätzlich, wenn wir über unbewusste Vorurteile sprechen, um das Ganze gut zu verstehen, müssen wir einen kleinen Schritt oder zwei kleine Schritte mal zurückgehen. Weil vielleicht fangen wir an, wie entstehen unbewusste Vorurteile überhaupt? Und da müssen wir uns anschauen, das Prinzip der sozialen Kategorisierung. Das bedeutet, dass wir Menschen, denen wir begegnen, unbewusst in bestimmte Kategorien stecken. Ja, also basierend auf Herkunft, auf Werten, auf Nationalität, auf Religion, auf was auch immer. Und währenddessen wir das machen, nutzt unser Gehirn bestimmte Heuristiken. Also das sind so mentale Denkabkürzungen. Ein Beispiel hier zum Beispiel ist die Rekognitionsheuristik, die besagt, dass was wir kennen, das wir bereits kennen, dass das automatisch vertrauter wirkt. Und das klingt ja jetzt natürlich mal sehr plausibel, denke ich mir. Aber diese Heuristiken können eben falsch sein, die können unfair sein. Und das Ergebnis von diesen falschen Heuristiken sind dann eben unbewusste Vorurteile. Das heißt, ja, du wolltest gerade was sagen.
Fahr erst mal fort. Ich habe noch eine Differenzierungsfrage, aber die, glaube ich, dahin geht, ist zwischen Vorurteil und Stereotypisierung zu sagen, ein Vorurteil ist ja irgendwie negativ belastet, ein Stereotyp ist ja im Zweifel etwas, was mir hilft, genau diese Kategorisierung schneller vorzunehmen. Ob sie dann gut oder schlecht ist, mal außen vor gelassen.
Genau, richtig, ja. Da muss man auch mal darüber unterscheiden. Also Stereotypen können auch positiv sein, ja. Die können auch, weiß ich nicht, neutral sein. Zum Beispiel Franzosen trinken gerne Wein. Was noch? Österreicher essen gerne Wiener Schnitzel zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein Stereotyp. Ein Vorurteil wäre zum Beispiel, ich mag keine Österreicher oder ich mag keine Deutschen, weil die alle unfreundlich sind. Ja, da muss man natürlich auch nochmal darüber differenzieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
Yes, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, als du gerade den Punkt gemacht hast.
Ach so, ja, warte, jetzt habe ich auf den Faden verloren.
Gar kein Problem, ich glaube, das hilft ja schon mal in der Einordnung. Ich glaube, die Folgefrage ist ja dann, bevor wir dann wirklich ins Thema reingehen, wenn wir darüber reden, wir wissen, hey, wir alle haben in gewisser Weise Vorurteile oder sind davon nicht frei oder stereotypisieren. Aber was waren so ein bisschen vielleicht auch die Outcomes, die du in deiner Arbeit erst einmal überhaupt festgestellt hast?
Ja, voll gerne. Dazu tauche ich noch mal ein bisschen tiefer in die Arbeit ein. Und zwar genauer gesagt eben ging es um unbewusste Vorurteile aufgrund der ethnischen Herkunft von Verkäufer oder Verkäuferin. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe Interviews geführt, in Kombination mit einem Vignettenexperiment. Also Vignetten sind so kleine, wie soll ich sagen, so kleine. Also in meinem Fall war es so kleine Verkaufsvideos, ja, wo ich vier Personen hatte. Da hatte ich zum Beispiel einen deutschen Verkäufer, der war sehr, sehr deutscher, der hat geheißen Johannes Fischer, der im Grunde einen Verkaufspitch runtergezählt hat. Ja, das waren ungefähr 30 Sekunden. Dann hatten wir einen englischen Verkäufer, der Brian Chandler, der eben auch einen englischen Akzent hatte. Dann eine kroatische Verkäuferin, die Anna Maric. Und einen arabischen Verkäufer, der Mohammed Faisal. Und was da interessant war, da die haben alle das gleiche Produkt verkauft, mehr oder weniger. Und die mussten dann, also meine Interviewpartner, mussten dann im Anschluss den Verkaufspitch bewerten von der jeweiligen Person, ja. Zum Beispiel von 1 bis 5. Danach, also ich habe versucht, das Ganze ein bisschen eben im Vertriebsrahmen zu belassen, sodass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Danach mussten sie Verkäufer in eine Folgerunde und Finalrunde auswählen. Und was da extrem interessant war, dass der Johannes, also wirklich der deutsche Verkäufer, da eindeutig am häufigsten ausgewählt wurde. Man muss aber natürlich auch nochmal bedenken, das war immer der gleiche Verkaufspitch. Ja. Hat sich nur unterschieden durch Name, Aussehen und Akzent. Und den Johannes haben sehr viele als angenehm empfunden, als klar, mit klarer Stimme. Er war sehr überzeugend, haben viele gesagt, zum Beispiel. Und das lässt sich zum Beispiel auch eben mit dieser Rekognitionsheuristik gut beschreiben, die ich vorher angesprochen habe.
Würdest du sagen, dass in dem Kontext, du hast ja gerade gesagt, glaube ich, in unserem Vorgespräch, man weiter differenzieren kann zwischen Migrationshintergrund, Akzent auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du, glaube ich, angesprochen, hey, man muss eigentlich auch das Thema Geschlecht in gewisser Weise betrachten in dem Kontext. Wie würdest du das insgesamt erst nochmal einordnen?
Ja, ist eine super spannende Frage. Also meine Studie ging ja aus auf generell auf die ethnische Herkunft. Geschlecht war überhaupt kein Thema drinnen. Das war auch nicht bedacht von mir. Trotzdem hat es lustigerweise einen gar nicht so kleinen Unterschied in den Ergebnissen gemacht, weil ich hatte eine Dame dabei, die eigentlich vom Akzent her, das war die Anna Maric, die mit dem kroatischen Akzent, die hatte mitunter die schlechtesten Bewertung bekommen. Im Sinne von Vertrauen, Überzeugungskraft und Kompetenz. Trotzdem wurde sie dreimal weitergewählt in die Folgerunde. Und die Gründe darüber waren zum Beispiel, weil sie eine Frau ist, weil sich meine Interviewpartner besser aufgehoben gefühlt haben bei ihr. Also die haben so gesagt, ja, ich glaube, eine Frau kann einfach Probleme besser lösen, die kann besser zuhören. Und das war auf jeden Fall auch ein extrem spannender Aspekt dabei zum Thema Geschlecht. Ja.
Ja, mega interessant, auch auf der einen Seite zu sagen und auch gegenüberzustellen, jemand, der vermeintlich dem am wenigsten Kompetenz zuspricht, trotzdem zu sagen, zu dieser Person habe ich am meisten Vertrauen, dass sie mein Thema am Ende doch vorantreibt. Oder man muss dann ja auch sagen, hey, vielleicht gibt es noch andere, irgendwie subtilere Gründe, die vielleicht irgendwie da mitschwingen, ne? Dass man ja vielleicht auch sagt, hey, das Thema gibt es ja zum Beispiel auch, wenn wir uns LinkedIn angucken. Wie oft habe ich irgendwelche Leute darüber reden sehen, so, hey, die ist auf LinkedIn nur erfolgreich, weil sie irgendwie eine schöne Frau ist?
Ah, das ist schrecklich. Hast du das schon mal im anderen Geschlecht gesehen?
Inwiefern? Nein, in dem, also das Thema nein.
Ja, furchtbar ist das, ja.
Aber ich hatte das Thema mit Maria Wenning, die meinte, hey, die hat zum Beispiel, das geht in dieselbe Richtung, wie du gerade gesagt hast, im Sales im Outbound eine Sequenz, 1:1 die gleiche Sequenz wie ihr Kollege.
Mhm.
Männlicher Kollege. Und ihre hat viel, viel besser performt als seine. Die einzige Schlussfolgerung ist im Endeffekt, weil sie wirklich die identisch war, dass es nur darum ging, dass sie eben eine Frau ist. Auf der einen Seite, ja, okay, das ist irgendwie nicht cool. Auf der anderen Seite ist die Frage trotzdem, wie gehen wir damit um? Wenn ich im Zweifel diesen Vorteil habe, nutze ich den oder nutze ich den? Nee, natürlich nutze ich den. Jeder für sich würde den ja nutzen.
Ja, das stimmt. Das sicher. Wir wären blöd, wenn wir es nicht machen würden.
Insofern finde ich es ein unfassbar schwieriges Thema und ich habe das Gefühl, ich bin schon eigentlich beiden Beinen gerade auf dem Glatteis und bei jeder Aussage so gefühlt auch kritisch verstanden werden kann. Und auch vielleicht auch zu Recht, es ist ja auch einfach ein super schwieriges Thema.
Das stimmt, ja.
Ich frage mich in dem Kontext halt, beziehungsweise bevor wir da hingehen, vielleicht nochmal die andere Frage. Der zweite Outcome aus der Sache war ja im Endeffekt trotz all dem mit Migrationshintergrund es auch schwieriger haben. Heißt, dass ich gehe jetzt mal an in der Annahme davon aus, dass der Herr Faisal, hieß er, glaube ich, sagtest du?
Genau, ja.
Per se dann im Prinzip das schlechteste Rating bekommen hat.
Genau, richtig. Ja. Das war tatsächlich so. Das Lustige war, er hatte sogar ein bisschen bessere Bewertungen wie die Dame, die wir hatten, die Anna, aber er wurde trotzdem nur einmal gewählt. Also die Rückmeldungen dazu, zu dem Akzent, waren jetzt so, es war schwierig, distanziert, nicht passend für den Markt. Und die Sache ist, beziehungsweise die Quintessenz wahrscheinlich sogar, also generell diese Reaktionen, die wir da bekommen haben, die sagen im Grunde nichts über die Leistung aus, ja, von dieser Person, aber sehr, sehr, sehr viel über das Gefühl, das diese Person auslöst. Und ich glaube, das ist definitiv ein sehr wichtiger Aspekt, worüber wir uns einfach alle bewusst sein sollten. Ja, also auf Buyer-Ebene, ja, wenn ich ein Tool kaufe, aber genauso auch eben auf Seller-Ebene, natürlich auch bei mir selbst reflektieren.
Definitiv. Vielleicht mal an der Stelle eine persönliche Frage, wenn das okay ist. Du hast ja einen Wiener Akzent.
Mhm.
Du hast einen arabischen Nachnamen.
Ja.
Inwieweit schlägt das auch bei dir im Alltag auf oder inwieweit merkst du das auch vielleicht für dich in deinem Arbeitsalltag, vielleicht auch in deinem Team? Du hast ja auch ein Sales-Team aktuell, wo auch, glaube ich, deine eine Kollegin einen Migrationshintergrund hat. Beziehungsweise einen ausländischen Namen. Ich weiß ehrlicherweise den Kontext gar nicht.
Eine Kollegin, weiß ich jetzt gar nicht gerade, wen du meinst. aber macht nichts. Aber ja, definitiv spannend. Also ich habe das Gefühl, gerade so ein Wiener Akzent, mit dem habe ich bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch an der Nähe, weil ich verkaufe ja auch zum Beispiel nach Deutschland und selber nach Österreich. Also wir haben ja im Grunde alle eine sehr ähnliche Kultur. Ja, also da kann natürlich Bias auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen, aber im positiven Sinne. Ja, also Bias ist nicht immer negativ. Nicht? So sollte das ja gar nicht sein. Es wird einfach sehr, sehr oft eben negativ behaftet und mit Diskriminierung oder Rassismus sogar verbunden. Aber das muss gar nicht sein. Also man kann es natürlich auch eben zum Vorteil nutzen. Bezüglich meinem Nachnamen, ja, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil man spricht halt natürlich nicht gerne drüber. Ja, also die wenigsten Leute sind auch wirklich offen. Es kann gut sein, dass es da definitiv Vorbehalte gab. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Leute meinen Namen einfach falsch aussprechen.
Ja.
Mitbürger. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn ich den vergleiche mit einem polnischen Namen, da habe ich manchmal schon Schwierigkeiten, weil es natürlich sprachlich auch relativ weit weg ist. Ja. Aber ja, da liegt dann auch Bias dahinter, weil was wir nicht kennen, ist dann natürlich fremd und daher schwierig.
Ja, lustigerweise, ich hatte, du warst ja dabei, als ich im Vorfeld nochmal mein LinkedIn-Profil geöffnet habe, habe ich, glaube ich, den Vornamen falsch geschrieben und nicht den Nachnamen.
Genau.
Das ist noch ein anderes Thema. Ich meinte übrigens Mariam als deine Kollegin.
Die Mariam, ja, stimmt.
Mit der habe ich letzte Woche gesprochen. Liebe Grüße. Genau. Meinte auch, dass sie ab und zu mal den Podcast hört. Die Frage, die ich mir stelle, so als Sales Lead und auch dann wahrscheinlich für jeden Einzelnen, ist ja trotzdem wahrscheinlich erstmal aus der Brille jedes Einzelnen. Wenn ich jetzt feststelle, hey, ich bin im Vertrieb, ich habe Migrationshintergrund, ich habe vielleicht einen, ich sehe so aus, fangen wir mal damit an, als hätte ich Migrationshintergrund, obwohl ich vielleicht auch Ewigkeiten hier bin, habe vielleicht einen Namen, habe vielleicht einen Akzent, wie auch immer. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und ich weiß, das ist wahrscheinlich ein kontroverses Thema, weil auf der einen Seite, wir wissen alle, es sollte nicht so sein, dass ich es jetzt vermeintlich schwieriger habe, aber de facto haben wir ja festgestellt, irgendwie ist es das.
Ja, das stimmt, ja. Es ist extrem unfair. Aber ja, man kann daher leider nichts machen, außer sich es selbst einfach bewusst zu machen und vielleicht sogar das als zu seinem Vorteil zu nutzen von einer Seite. Ich meine, es gibt auch den Halo-Effekt, den man da ganz klar für sich nutzen kann. Der besagt zum Beispiel, dass ein positives Detail so eine große Kraft hat, dass vielleicht andere kleine Details, die sonst vielleicht eher negativ aufgenommen werden, davon überstrahlt werden. Zum Beispiel, du siehst, sehe dich jetzt gerade hier auf dem Bildschirm und du hast dein Setup hier sieht sehr, sehr professionell aus mit den Kopfhörern und du hast hier so ein großes Mikro. Das schaut natürlich sehr nach Professionalität aus. Dieser Vorteil kann natürlich auch eben für einen selbst dann auch genutzt werden, ja, dass zum Beispiel ein Akzent gar nicht mehr so im Scheinwerferlicht steht, weil eben dieses klare Bild, dieses professionelle Setup, vielleicht eine sehr professionelle Demo von dir den Rest überstrahlen kann. Das ist Variante 1. Variante 2, was ich damals auch erlebt habe in meiner vorherigen Position, ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Beispiel. Wir hatten auch einige Kollegen, gerade im SDR-Bereich, die keinen deutschen Namen hatten. Die hatten auch vielleicht einen polnischen Namen, einen arabischen Namen. Und die haben dann ehrlicherweise auch mit einem anderen Namen telefoniert. Gerade auch aus dem Grund, also damals, das ist jetzt auch schon, ich glaube, 7 Jahre her, da hatte ich definitiv noch nicht das Wissen über unbewusste Vorurteile, das ich heute habe. Wir haben das damals schon probiert und das hat auch sehr gut funktioniert. Und das genau, eine ähnliche Situation hat mir auch ein Interviewpartner erzählt im Rahmen meiner Studie, dass sie auch Sequenzen hatte und er hatte ein Teammitglied mit einem griechisch klingenden Namen und die Sequenz hat auch nicht wirklich gut performt. Dann haben sie den Namen geändert auf einen deutschen und dann ist es mehr oder weniger durch die Decke gegangen sogar.
Boah, ja, krass. Finde ich. Ich finde es auch schwierig, auch aus der, ich sag mal, Managerbrille damit umzugehen, zu sagen, wie bewertest du dann am Ende? Am Ende musst du ja eine Person irgendwie auf Performance, Einsatz und Co. irgendwie einordnen. Du willst sie bestmöglich unterstützen. Und ich hatte zum Beispiel meinen Manager, das war im Finanzvertrieb fairerweise, also ein bisschen anderer Kontext. Er war auch Person of Color und hat gesagt, hey, die eine Person, so ganz ehrlich, wir können die nicht einstellen. Die wird es so, so viel schwieriger haben im Vertrieb bei uns. Die kann hier nicht erfolgreich werden. Es ist unfair, ihr das nicht direkt sozusagen zu sagen, dass sie sich hier viel, viel mehr den Anführungszeichen Arsch aufreißen muss, viel, viel mehr investieren muss, um am Ende die gleichen Ergebnisse zu erzeugen. Und so wahr das wahrscheinlich ist, desto sehr willst du dir ja eigentlich auch, wahrscheinlich auch als Manager davor die Augen verschließen und sagen, hey, ist das wirklich so? Weil es würde ja in der Quintessenz auch bedeuten, hey, ich sollte eigentlich ja eher Leute einstellen, die es vermeintlich leichter haben. Was ja auch die komplett falsche Entscheidung wäre oder die komplett falsche Richtung, weil du willst ja eigentlich ein diverses Team haben. Du willst ja, ne, ja, ein bunt gemischtes Team haben, was vielfältig ist und was am Ende gemeinsam eben erfolgreich wird.
Richtig, ja. Ja, es ist wirklich so. Natürlich ist es dann verlockend, den Johannes Müller einzustellen und den anderen Bewerber da vielleicht ein bisschen links liegen zu lassen mit einem Namen, der sich nicht so ganz deutsch anhört. Aber es ist der falsche Ansatz. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass sich's extrem in der Branche unterscheidet. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du im SaaS-Bereich oder im Software-as-a-Sales-Bereich einiges mehr noch auf offene Menschen, also open-minded people eben stößt, als in einem Betrieb, der sehr konservativ ist und von, den typischen alten weißen Männern wieder beim Stereotype geleitet wird, ja. Also ich glaube, dass die Industrie bzw. die Branche noch einen extrem großen Unterschied macht. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ich find's sehr, sehr schwierig, das gerade überhaupt zu bewerten und versuch's irgendwie neutral zu betrachten und einfach auch zu verstehen, oder was können wir im Zweifel als diejenigen, die vielleicht einerseits eine Plattform haben, aber die eben auch natürlich Leute einstellen, die mit Teams arbeiten, ja vielleicht auch weitergeben, um ihnen zu helfen, diese Brücke wirklich zu bauen. Ich bin mir sicher, dass bei einer Kundengruppe grundsätzlich offener ist, das auch besser funktionieren wird oder die Erfahrungen positiver sind. Gleichzeitig reden wir ja über vor allem unbewusste Vorurteile und unbewusste Stereotypen. Und die haben wir ja nun mal alle irgendwo in einer bestimmten Ausprägung, auch wenn wir sogar wissen, dass sie in manchen Stellen falsch sind.
Das stimmt, ja.
Also ich kann ein krasses Beispiel geben, was überhaupt nicht aus dem Sales kommt. Aber ich war am 7. Oktober 23 in Tel Aviv, also als das Massaker der Hamas stattgefunden hat. Und unabhängig von der gesamten Story, die dazugehört, saßen wir in diesem Treppenhaus und haben natürlich überlegt, hey, okay, wie kommen wir jetzt eigentlich am schnellsten wieder irgendwo anders hin und hier weg. Und im Treppenhaus wurde uns komplett gesagt, hey, und passt auf, ne, lass uns unten das Tor abschließen, lass uns gucken, dass keine Araber hier reinkommen, lass uns gucken, wenn ihr zum Flughafen fahrt, dass ihr keine arabischen Fahrer habt, etc. Nicht, dass sich da jemand irgendwie, ne, radikalisiert und da auf den Zug aufspringt, sozusagen. Und so sehr du weißt, ich will diese Gedanken nicht haben und ich will mich so nicht verhalten, verhältst du dich natürlich so. So, mal davon abgesehen, was den ganzen Konflikt angeht und wenn du das dein ganzes Leben lang hast, dass es ein viel komplexeres Thema ist, darauf will ich gar nicht hinaus. Na, aber du radikalisierst dich in so einem Moment ja auch komplett selber, obwohl du das gar nicht willst und verhältst dich entsprechend, weil du beugst dich ja quasi diesem Vorurteil in gewisser Weise. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch im normalen Alltag eben auch unbewusst passiert. Und selbst wenn wir wissen, dass das vielleicht in dem Moment falsch ist.
Ja, das ist ein extrem guter Punkt. Das stimmt schon, das ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube eben, um das nachvollziehen zu können, da muss man im Oktober 23 gar nicht in Tel Aviv sein. Man kann das wahrscheinlich sogar, weiß ich nicht, tagtäglich sogar mitbekommen, ja, durch Medien. Der entscheidende Unterschied ist da eben, sich auch selbst zu reflektieren, so was du auch gerade gemacht hast, ja. Du hast gesagt jetzt, ich habe so gedacht, aber ich weiß, dass es vielleicht unfair war, ja. Es war keine Absicht oder irgendwas. Und ich glaube eben auch die Reflexion dahinter, das ist einfach auch der Schlüssel dazu,
Ja.
das Ganze aufzubrechen.
Was würdest du denn sagen aus einer Management-Perspektive, wenn du ein Team aufbaust, ein diverses Team natürlich, welchen Rat würdest du deinen Sellern geben, die heute starten, wenn du weißt, dass das die Ausgangslage ist, wie sie damit umgehen?
Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist das Bewusstsein dafür. Eben, wie wir gerade schon gesagt haben, okay, es ist unfair, das wissen wir alles, aber leider sind diese unbewussten Vorurteile trotzdem da. Und zum Zweiten würde ich sagen, overprepare. Also gerade zum Beispiel für eine Demo, machst extrem professionell, hast versucht, das als Vorteil für dich zu nutzen. Außerdem gibt es natürlich immer noch so kleine Tweaks, die du zum Beispiel in Demos machen kannst, um ganzen negativen Vorurteilen zu entgehen. Zum Beispiel, ich starte eigentlich meine Demos persönlich immer gerne mit einer Vorstellung und da weiß ich nicht, ja, vielleicht manche würden sagen, ich overshare da ein bisschen. Erzähle dir, na ja, ich bin so und so alt, ich wohne in Wien, ich habe dies, ich habe das. Aber der Grund dahinter ist einfach, Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, mit dem Kunden, also zum Stichwort eben Beziehung aufbauen, aber gleichzeitig steckt da natürlich auch ein Bias dahinter, ja. Zum Beispiel fühlst du dich vielleicht zu mir auch, oder bin ich dir vielleicht auch sympathischer, wenn du auch Kinder zu Hause hast, ja, wie alt sind deine Kinder? Und man kommt halt dann natürlich sofort ins Gespräch. Und genau, ja, ich glaube, das ist einfach, ja, Bewusstsein ist das Allerwichtigste. Und gleichzeitig finde ich es auch extrem wichtig, dass man einfach eine gewisse Diversität im Team hat. Sowohl jetzt im Seller-Team, aber auch zum Beispiel in Teams bewusst Kaufentscheidungen treffen oder beeinflussen.
100%ig. Also im Seller-Team sowieso, auf Kundenseite können wir das ja weniger beeinflussen. Ich habe mir halt die Frage gestellt, so, wenn ich das weiß, muss ich dann jemandem im Zweifel, also ich will ja nicht sagen, dass jemand härter arbeiten muss als jemand anders, um im Zweifel das Gleiche zu erreichen. Aber wenn das die Quintessenz ist und wenn ich heute mit jemandem arbeiten würde, jetzt als Coach, ich kann ja den gesellschaftlichen Status quo nicht beeinflussen und verändern. Ich kann in meinem Mikrokosmos Einfluss nehmen und mich richtig verhalten. Ich kann gesellschaftliche Veränderungen mit anstoßen und beeinflussen, aber es ist ein langwieriger Prozess. Gleichzeitig will ich ja, dass die Person, mit der ich heute arbeite, heute erfolgreich ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und ich frage mich halt, inwieweit es dann auch von mir zum Beispiel richtig ist oder vielleicht auch unfair ist zu sagen, hey, das ändert aber nichts daran, dass es für dich jetzt eben einfach härter ist und dass du im Zweifel mehr machen musst.
Das ist richtig, ja. Was würdest du einem Teammitglied raten?
Ist eben genau die Frage. Ich glaube, versuchen die Balance zu finden zwischen, so, wenn wir, also ich glaube erstmal versuchen zu validieren, stimmt das für dich überhaupt in diesem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen, auch? Oder ist das etwas, was wir vielleicht auch auf die Situation projizieren, vielleicht auch als Ausrede nutzen versus machen wir alles, was in unserer Kontrolle ist, um wirklich auch besser zu werden? Ich glaube, das ist, glaube ich, das eine. Ich hatte diese Situation fairerweise nicht in meinem Team, beziehungsweise nicht dieses konkrete Gespräch, sondern ich hatte eben einfach ein bunt gemischtes, fairerweise in dem Fall Männerteam, weil wir sind immer noch im Sales. Die eine Dame in meinem Team war dann in Elternzeit. Aber also ich glaube, das ist das eine. Zu gucken, wirklich immer, trotz all dem, was können wir denn tun, was können wir besser machen. Ich will gar nicht sagen, dass das keine Rolle spielt in dem Moment, aber erstmal spielt es keine Rolle, weil wir können es ja gerade nicht ändern. Das heißt, wirklich zu gucken, was können wir denn beeinflussen? Und natürlich auf der anderen Seite trotz alledem, und ich glaube, das ist dann auch wieder wichtig, den Effort trotzdem und die Entwicklung trotzdem wertzuschätzen und zu und auch anzuerkennen. Also am Ende sind dann ja auch in dem Kontext, den du gerade gesagt hast, Ergebnisse nicht 100% vergleichbar zwischen unterschiedlichen Sellern. Und ich glaube, da wüsste ich gerade selber noch nicht, was der richtige Umgang damit ist. Aber wenn du einfach nur stumpf Ergebnisse vergleichst und sagst, ja, du bist halt ein Top 3 Sales Rep, wenn die Person aber, I don't know, es offensichtlich dann vielleicht schwieriger hat oder eine andere Person es vielleicht leichter hat, I don't know. Kann ich
Ja.
tatsächlich gerade gar nichts zu sagen. Es sind auch gerade mehr laute Gedanken als eine qualitative Diskussion.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es gibt auch nicht wirklich so das hundertprozentige Rezept dafür. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, hey, mach genau das, mach diese 10 Schritte und dann wird alles gut. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr sensibles Thema, immer noch. Ja, also wie wir heute schon gesagt haben, es ist unfair. Wir sprechen nicht gerne drüber, es ist unangenehm, aber es ist halt trotzdem da.
Definitiv, ja.
Weil
Bitte?
was dazu vielleicht noch interessant ist, und jetzt ist mir das gerade eingefallen, auch von meiner Studie. Akzent per se ist nicht immer schlecht. Aber was auch ein spannendes Ergebnis meiner Studie war, es kommt auch auf den Akzent drauf an. Also ich habe am Anfang schon kurz gesagt, ich hatte auch einen Sprecher mit einem englischen Namen, mit einem englischen Akzent. Und der ist durchaus sehr, sehr gut be bewertet worden. Der wurde oft als sehr kompetent auch eingeschätzt, vor allem auch charmant ist oft gekommen, die Zuschreibung gebildet, vor allem natürlich dann auch eben im Kontext mit Internationalisierung. Das heißt, ich glaube, es gibt nochmal einen extremen Unterschied zwischen diesen im Dachraum Prestigesprachen, ja, wo du auch natürlich auch ganz anders gesehen wirst, wenn du sagst, ah, ich spreche fließend Spanisch oder Französisch oder mein Englisch ist gut, als wie ich spreche halt Arabisch und Kroatisch, also meine Muttersprache. Ich glaube, das ist nochmal ein extrem wichtiger Unterschied.
Ja, definitiv. Ich finde das selbst, wenn du nur den deutschsprachigen Raum nimmst oder nur Deutschland nimmst, unterschiedliche Akzente, du schreibst denen ja auch automatisch in gewisser Weise eine Sympathie oder Antipathie zu oder so. Einfach alleine, weil jemand so spricht oder weil du es vielleicht auch vielleicht weniger verstehst. Also, aber jeder sagt irgendwie, ein Hamburger Akzent ist irgendwie cool. Mit einem Berliner kommt man so klar, aber wenn jemand sächselt, das geht auf jeden Fall gar nicht. So, weißt du? Und so ist, glaube ich, ich bin gerade Interim Sales Lead bei einem Schweizer Startup. So, wir verkaufen an Schweizer. Mein Sales Team sind weitestgehend Leute aus Deutschland. So, die sprechen kein Schweizerdeutsch. Das ist, du merkst auch den Unterschied zwischen, da ruft jemand eben mit auf Schweizerdeutsch an und jemand, der auf Hochdeutsch anruft. Einfach in der Wahrnehmung des Kunden.
Echt? Hast du da Zahlen dazu? Also musst du jetzt nicht kennen, aber es wäre spannend.
Keine Zahlen, aber du merkst schon in der Annahmebereitschaft des Calls, dass sie einfach Schweizer im Zweifel lieber mit Schweizern sprechen oder arbeiten. Wie gesagt, es sind wahrscheinlich, ich habe keine belastbaren Zahlen dazu. Deshalb kann ich nicht sagen, ob das Gefühl ist oder ob das dann tatsächlich auch in Zahlen erlebbar ist. Aber das sagst du ja auch zum Beispiel, wenn mich ein Unternehmen kalt anruft aus irgendeinen Engländer, denke ich mir auch so, ey, oftmals eher noch, ich will dir gerade einfach nicht zuhören, weil es für mich anstrengender ist, dir deinem schnellen Call zuzuhören. Und erst recht, ich meine, auch Vorurteile, klassisch ist, wenn du selber irgendwo anrufst und bekommst einen Kundenservice, Mitarbeitenden, der offensichtlich auch einen Akzent hat, meistens keinen Deutschen. So, es kennt ja jeder selber.
Ja.
Dass man schon vorher irgendwie gefühlt genervt ist, obwohl die einem dann perfekt helfen. So,
Ja, das stimmt.
von daher, nee, ich habe keine Zahlen dazu, aber und das Gefühl, dass das dort in der Schweiz auf jeden Fall auch ein Thema ist.
Ja. Und hast du auch den gleichen Eindruck, weil, also ist das deiner Meinung nach auch so bei Österreich und Deutschland?
Das ist schwierig. Ich glaube, ich meine, so, du hast ja eingangs gesagt, ne, es gibt schon so irgendwie eine Stereotypisierung oder vielleicht auch ein Vorurteil, je nachdem, wie man es dann gewichtet zwischen, so, da ist ein gewisses Maß vielleicht an Arroganz, Überheblichkeit oder ähnliches, ne, gerade wenn man dann so die Region Wien nimmt. Und das ist ja für die meisten Deutschen, ist das ja schon alles, was Österreich zu bieten hat. Naja, wir unterscheiden, also, ist ja auch schon Teil des Problems, dass wir wahrscheinlich nicht weiter unterscheiden, wie das Land sonst aufgegliedert ist. Und ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Ich finde, also es ist jetzt eher die persönliche Wahrnehmung, dass, glaube ich, dann so ein österreichischer Wiener Akzent durchaus sympathisch ist und durchaus, also ich würde ihn eher positiv wahrnehmen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, bei jeder Person irgendwie anders.
Glaube auch, ja. Und ich glaube, wahrscheinlich kommt es auch sogar noch einmal auf die Region in Deutschland an.
Mit Sicherheit. Also meinst du jetzt im Sinne von jemand, der eher weiter weg ist und der dann nicht ganz so vertraut ist wie vielleicht jemand, der in Bayern ist und dann nochmal näher dran?
Ja, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen.
Ja, definitiv.
Ich glaube, umgekehrt ist es auch genauso. Also ich glaube, in Wien, weiß ich nicht, ja, wenn mich jemand co-callen würde, aus Deutsch, also ich hätte eigentlich, glaube ich, überhaupt keine Vorurteile, ich würde mir wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken dazu, ja. Aber ich kann mir ganz sehr gut vorstellen, dass es gerade irgendwie so in anderen Bereichen aus Österreich schon einen Unterschied macht.
Was ich spannend finde, gerade in dem Kontext, in dem wir gerade reden, ist, wie wenig vertraut wir wahrscheinlich häufig auch einfach mit anderen Regionen, anderen Kulturen sind und vielleicht auch dazu so ein bisschen die Frage kommt, okay, ob wir deswegen eben in einem bestimmten Maße eher, also logischerweise, weil wir bilden ja Vorurteile, Stereotypen, weil uns etwas nicht vertraut ist. beziehungsweise Stereotypen an sich. Ich fand immer, die Unterscheidungsspannen sind ja gar nicht schlecht, sondern sie helfen dir ja erstmal zu kategorisieren, während, wenn sie negativ belegt sind, eben daraus ein Vorurteil wird. Und aber sich auch dessen bewusst zu machen, zum Beispiel, ich weiß, also das Beispiel, was du gebracht hast, ich habe ehrlicherweise über die kroatische Kultur überhaupt keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich nicht mal einen kroatischen Akzent oder einen kroatischen Namen irgendwo erkennen. Versus einen polnischen, und trotzdem habe ich wahrscheinlich gerade deshalb irgendwo eine Kategorisierung im Kopf. Weil es eben noch weiter weg ist. Ja, und ich glaube, das Zweite ist, sich als Käufer oder Buyer bewusst zu machen, dass wir das natürlich auch haben. Was du angesprochen hast, finde ich einen noch schwierigeren Aspekt, weil wir können ja wenig Einfluss darauf nehmen, wie sich die andere Seite, mein Anruf, mein Pitch, mein Auftreten generell wahrnimmt. Oder auch das Buying-Komitee.
Darüber haben wir überhaupt keinen Einfluss, ja. Also aus Seller-Perspektive können wir da im Grunde überhaupt nichts machen. Außer eben versuchen, alle so gut wie möglich abzuholen, mit allen, wenn möglich, irgendwie eine Beziehung aufzubauen, ja. Aber ansonsten von der Konstellation beziehungsweise eben der Zusammenstellung der Stakeholder auf Kundenseite können wir überhaupt nichts machen. Das stimmt.
Gibt es etwas aus deiner Sicht, was wir in Unternehmen tun können, auf Leadership-Ebene tun können, um dem in gewisser Weise entgegenzuwirken oder eben auch Personen in unseren Teams noch besser zu unterstützen?
Ja, ganz klares Ja. Und zwar erstens Bewusstsein dafür zu schaffen, weil das eben so, so schnell passiert, dass wir unbewusste Vorurteile auch gegenüber unseren Kunden haben. Ja, zum Beispiel, ich spreche mit einem Kunden, der hat einen ähnlichen Akzent wie ich, der kommt aus Wien, ist vielleicht mein Nachbar, also im Nachbarbezirk vielleicht, hat auch 3 Kinder. Und dann höre ich ihm, vielleicht als Seller, gar nicht mehr richtig zu. Weil es für mich im Grunde ein Done Deal ist, ja, wir sind uns ähnlich, ich weiß, was der machen wird, ja, der wird schon kaufen, wird schon passen. Dann haben wir quasi, vielleicht hören wir nur noch mit den Happy Ears zu und hören nur das, was wir gerne möchten. Das ist dann übrigens der Confirmation Bias, ja, wenn wir so eine Meinung von etwas haben und dann Informationen nur noch selektiv wahrnehmen, beziehungsweise damit wir unsere eigene Überzeugung bestätigen können, quasi damit, ja. Und dann verhaut es uns natürlich auch ein bisschen den Forecast, ja. Also dann, und der Lead ist nicht gut qualifiziert und solche Geschichten. Also das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist, da einfach auch Bewusstsein zu schaffen. Und gleichzeitig dann auch eben nach jedem Call zu reflektieren oder natürlich auch, was wir machen können, wir können KI einsetzen. Also ich will jetzt da keine Kickscale-Werbung machen, aber aber es hilft schon natürlich sehr, ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, okay, wie habe ich mir, ist unabhängig von Kickscale jetzt oder nicht, ja, aber wenn ich überlege, wie habe ich mir mal früher meine Notizen geschrieben, der Kunde war sehr nett, wirkt sehr interessiert, hat so und so viele Seller und so weiter und so fort. Also es war natürlich sehr emotional behaftet und da waren sicher auch meine Happy, ich weiß nicht, wahrscheinlich jedes Mal dabei. Aber wenn man das Ganze wirklich automatisiert mittels KI runterschreiben lässt, das macht schon nochmal ein ganz anderes Bild. Ja. Das macht einen Unterschied, ob ich sage, okay, der Deal hat geclosed, weil wir am Wochenende Bier trinken waren, versus der Deal hat geclosed, weil, weiß ich nicht, die Lösung einfach ein perfekter Fit war.
Fair. Also, um mal auf die Kickscale-Werbung einzugehen, ich habe bis jetzt noch keinen Sponsor. Kommt gerne. Beziehungsweise habe bisher jeden Sponsoring-Deal, jedes Angebot abgelehnt. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich finde das, was du sagst, sehr, sehr wichtig. Und ich mache das auch, ne, dass ich mir jeden Call am Ende zumindest, also nicht jeden, aber die relevanten Calls mit KI einfach durchleuchte, bewerte, auf der Basis irgendwie auch Follow-ups oder mal Angebote schreibe, aber vor allem eben auch, um zu verstehen, was der Kunde gesagt hat und nicht zu verhören, was ich hören möchte. Und ich glaube, das ist natürlich ein essentieller Bestandteil. Auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Thema, also Gemeinsamkeiten haben, unterstützt Sales auf jeden Fall und Relationship-Building ist super wichtig. Auf der anderen Seite wissen wir alle, spätestens wenn es um größere Invests geht, da spielt halt Sympathie ist wichtig, aber eine untergeordnete Rolle in der Kaufentscheidung. Sondern du brauchst halt ein Problem, was groß genug ist, was jemand lösen möchte, wofür jemand Geld in die Hand nimmt, um das zu lösen. Und spätestens, wenn das Buying-Komitee größer wird, ist deine Sympathie und deine Beziehung nicht mehr ganz so wichtig.
Stimmt, das stimmt, aber ich glaube, es will trotzdem noch einen sehr, sehr, sehr relevanten Aspekt, dass man zumindest mal reinkommt quasi. Also ein Zitat,
Ja.
das ich sehr, sehr oft gehört habe, war: Sales ist immer noch ein People-Business. Das haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, fast alle Interviewpartner unabhängig voneinander gesagt.
Hundertprozentig unterschreibe ich komplett und geht ja auch in die Richtung, wie wir heute einfach einkaufen, dass wenn wir Problembewusstsein haben für eine Lösung, uns immer überlegen, wer in meinem Netzwerk kann mir eigentlich helfen, wen kenne ich, der das Problem gelöst hat, wen kenne ich, der vielleicht jemanden kennt, der es schon gelöst hat. Ne, wer kann mich dahin irgendwie weiterempfehlen? Also ich kaufe immer so und umgekehrt baue ich so die Pipeline auf. Das gehe ich komplett mit. Wie gesagt, ich rede jetzt gerade von Deals, wenn wir über Enterprise reden, wenn dann noch ein Einkäufer reinkommt. Das kann dir trotzdem helfen, in die Pole Position zu kommen. Keine Frage, am Ende musst du trotzdem eben die Relevanz mitbringen, dass jemand das Ganze auch lösen will.
Ja, klar, richtig. Das ist natürlich immer ein Grundstein.
Mega. Jackie, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das möchte ich den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, zum Thema jetzt haben wir wahrscheinlich das Wichtigste besprochen, aber dann vielleicht noch einmal zum Schluss ein persönlicher Appell von mir an alle Vertriebler und Vertrieblerinnen, Kollegen und Kolleginnen: reflektieren, reflektieren, reflektieren.
Wenn du das gerade ansprichst, ich werf dich mal ins kalte Wasser. Was ist das letzte Mal gewesen, dass du für dich so eine Erkenntnis hattest, an dem Feedback oder da ist was dran oder an dem Call, das hätte ich anders machen, anders.
Ja, habe ich vorher schon ganz kurz angesprochen. Das war ein Wiener Unternehmen, das, wo ich mir so sicher war, dass ich die einfach closen werden, ja, weil wir einfach so ähnlich waren, weil es von der Target Group extrem gut gepasst hat. Und ja, irgendwann anscheinend habe ich dann wirklich aufgehört, wirklich zuzuhören, also neutral zuzuhören. Und habe dann nicht bei den richtigen Fragen gestellt. Ich habe mir gedacht, das Ganze ist ein bisschen ein Selbstläufer, mehr oder weniger. Und das war dann leider nicht der Fall. Und das tut mir heute noch weh. Kennst du das? So manchmal verliert man Deals, wo man sich denkt, ja, okay, war vielleicht irgendwann von Anfang an ein bisschen absehbar. Aber dann gibt es diese Deals, die brechen dir das Herz, weil du einfach nicht damit
Ja.
gerechnet hast. Und das war so einer.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte lustigerweise, ich musste gerade daran denken, als du den Satz gesagt hast, ich habe diese Woche, Ende letzter Woche, wir haben heute Dienstag, das erste Mal in den jetzt über einem Jahr bei Sales Playbook von einem Kunden wirklich mal konstruktives, aber negatives Feedback bekommen, dass sie sich etwas anders gewünscht hätten. Und da bist du ja auch erstmal so, ah, what? Aber je mehr man drüber nachdenkt, dann merkst du schon, ja, okay, ich verstehe schon, wo die herkommen und ich verstehe schon auch, warum denen das wichtig ist oder warum sie das so wahrnehmen und was ich vielleicht anders machen muss in Zukunft. War übrigens auch so eine lustige E-Mail, lustig in Anführungszeichen, die viel zu spät kam. Darum kam ich auch da drauf. Die ich dann abends um 10 gelesen habe und dachte so, ach komm, das hätte ich jetzt echt nicht mehr gebraucht. Hätte auch morgen früh gereicht. Den Call hätte ich genauso vereinbart. Das Feedback hätte ich genauso bekommen. Es hätte ich genauso anwenden, umsetzen können. Und jetzt arbeiten wir auch entsprechend zusammen. Aber ja, insofern war das bei mir das Learning, wo man reflektiert und sagt, ja, okay, da ist schon was dran. Mega. Jackie, dir schon mal vielen lieben Dank, dass du da warst. Mega, mega spannend. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Definitiv mein LinkedIn-Profil. Also ich versuche immer wieder mehr zu posten. Aber ja, freue mich dann natürlich auf jede einzelne Vernetzung. Und ja, und ansonsten vielleicht auch noch ein anderer Podcast. Let's see.
Sehr gut. Ich kann auf jeden Fall die Folge bei Beyond Quota empfehlen. Die habe ich gehört. Wenn es weitere gibt, dann findet ihr die bestimmt auf Jackies LinkedIn-Profil.
Genau.
Ansonsten, insofern, Jackie, dir vielen lieben Dank. Mega spannendes Gespräch. Ich glaube, viele Insights, kontroverses Thema, aber ich glaube auch guter, ja, eine gute Diskussion dazu geführt. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Insofern danke dir, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ich könnte ewig auch über das Thema sprechen.
Das glaube ich. Und da müssen wir dann jetzt auf andere Podcasts verweisen, wie du schon gesagt hast. Aber genau, wie gesagt, vielen lieben Dank und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.